zu Sicher das, der BIX-Podcast zur Sicherheitsforschung. Mein Name ist Tim Stuchtei, ich bin der Direktor des Brandenburgischen Instituts für Gesellschaft und Sicherheit. Bei mir sitzen meine beiden Kollegen Esther Kern und Alexander Santo. Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter hier am BIX. Ihr habt einen eher politikwissenschaftlichen Hintergrund und was euch zusammenführt, ist, ihr arbeitet in unserem Projekt Cyber Factory Number One, einem ITEA 3 Projekt, also einem internationalen Forschungsprojekt mit vielen verschiedenen Partnern, überwiegend aus Europa, die sich gemeinsam Gedanken zur Widerstandsfähigkeit von digitalen Fabriken gegenüber physischen und IT-technischen Gefährdungen machen. Unser Part liegt da, oder besser euer Part, liegt da im Bereich der Definition von Schadensereignissen zur Einbettung der Fabrik der Zukunft in ihrem Ökosystem. Und im Rahmen dessen habt ihr euch Gedanken gemacht über die unterschätzte Gefahr von Cyberangriffen auf Lieferketten. Und das ist der Grund, warum wir heute zusammenkommen. Und endlich mal wieder ein Podcast in unserer Reihe Sicher das hier machen. Das haben wir deswegen lange nicht getan, weil wir so viele Pizza-Seminare und andere Veranstaltungen hatten, die alle nur digital stattfanden und die wir einfach als Webcast direkt aufgenommen haben und bei uns auf unserer Homepage www.bix-potsdam.org auch für jedermann zur Verfügung stellen. Wenn Sie das also interessiert, einfach mal reingucken. Ja, Cyberangriffe auf Lieferketten. Esther, vielleicht kannst du mir erstmal das Thema erklären, über das ihr hier reden wollt, geschrieben habt, damit die Leute eine Vorstellung haben, um was es hier jetzt die nächsten Minuten gehen soll.
Ja, gerne, natürlich. Auch mal erstmal Hallo von meiner Seite. Genau, wenn wir über Cyberangriffe auf Lieferketten sprechen, dann sind das im Endeffekt Bedrohungen, die vertrauenswürdige Kanäle jeglicher Art ausnutzen. Das können externe Ebenen sein, das können Waren sein, das können Datenschnittstellen sein und die dann halt ein Endziel haben, das aber insbesondere über operative Endpunktschwachstellen kompromittiert wird. Und das kann an verschiedenen Stellen der Lieferkette passieren. Also das kann in der Produktion passieren, das kann im Vertrieb passieren, das kann aber auch einfach durch einen Softwarehersteller passieren, wie wir das jetzt ja in letzter Zeit immer mal wieder mitbekommen haben. Wenn wir es ganz kurz fassen wollen, dann sind das im Endeffekt Cyberangriffe auf Lieferketten, sind das informationstechnische Komponenten, wie die Software, die Hardware, aber auch systembezogene Daten und Informationen einfach angegriffen werden und dann aber Teile der Kette kompromittiert werden.
Lassen wir es jetzt erstmal dabei, das war schon kompliziert genug, und versuchen das Thema jetzt mal in seinen einzelnen Komponenten uns nacheinander zu erschließen. Fangen wir doch mal erstmal damit an, Alex, erklär uns doch mal, was das für Typen sind, die überhaupt solche Angriffe vornehmen.
Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Ja, also wir haben uns im Teil die Akteure angeschaut, die für die Fabrik der Zukunft zur Gefahr werden könnten und uns dabei verschiedene Reports, wie zum Beispiel den ENISA-Report, den BSI-Report und andere angeschaut und dabei festgestellt, dass es doch eine sehr große Anzahl an Reports gibt, die eben Bedrohungsakteure im Rahmen der Cyberkriminalität aufzählen, Nationalstaaten, Aktivisten, aber eher weniger Konkurrenten. Und für die Fabrik der Zukunft ist erstmal, oder überhaupt für Unternehmen, ist Grundvoraussetzung, erstmal zu wissen, mit welchen Bedrohungsakteuren setze ich mich hier auseinander. Und da ist die Tendenz dahingehend, dass man sich eher auf die quantitativen als auf die qualitativen Faktoren bezieht. Was bedeutet, man schaut sich an, welche Akteure sind besonders häufig genannt in Berichterstattungen und Reports und nicht so wirklich, wie die Wettbewerbssituation eines Unternehmens aussieht. Und da ist uns aufgefallen, dass, wie gesagt, Konkurrenten und auch Industriespionage in all diesen Reports ziemlich selten vorkommt, was dann auch Rückschlüsse darüber schließen lässt, wie der Fokus ist und das eben auch international. Das ist jetzt keine rein europäische Betrachtung, sondern eine internationale Betrachtung und das ist dann uns dabei aufgefallen.
Okay, aber wenn es nicht so sehr die Konkurrenten sind, die an die Geschäftsgeheimnisse ihres Wettbewerbers herankommen wollen, was sind denn dann überhaupt die Ziele von solchen Angriffen auf die Lieferkette?
Also die Ziele sind sehr vielfältig, aber man muss sagen, also wir haben uns vor allen Dingen deswegen damit befasst, weil uns die Konkurrenzsituation eben wichtig ist und zu schauen, dass Unternehmen da einen Blindspot haben, also das nicht so sehr betrachten und das durchaus ein Riesenproblem ist, weil eben Informationen für Konkurrenten sehr wichtig sind, nicht nur für Nationalstaaten, sondern auch für Wettbewerber und die dann abgegriffen werden und dadurch natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil einem Unternehmen, einem Konkurrenten schaffen. Die Ziele sind unterschiedlich, also die führen von der einen Seite dazu, dass man den Konkurrenten schaden möchte, Misskredit ziehen möchte, Reputationsschaden quasi erzeugen möchte, bis hin zu, dass man Patente stehlen möchte, beziehungsweise die Blueprints, dass man erpressen, dass man Mitarbeiter erpressen will, dass man das Unternehmen erpressen will. Also das ist ein ganzes Potpourri an Bedrohungsszenarien, die man sich vorstellen kann. Und deswegen sind die Ziele auch so vielfältig. Was eben auch aufgefallen ist, dass vor allen Dingen zum Beispiel auch Mechanismen von Cyberkriminellen benutzt werden, also dieser Fachbegriff Cybercrime as a Service, wo Kriminelle angeheuert werden, um Cyberangriffe auf Unternehmen zu starten. Und zwar werden die als Vektoren benutzt und das wird massiv eingekauft. Also das sieht man immer wieder, dass das so ein Tool ist, der dann immer wieder benutzt wird, um dann eben auch zum Beispiel Unternehmen zu erpressen, um Informationen zu stehlen. Und das ist durchaus auch etwas, was Konkurrenten ausnutzen.
Aber lass mich da nochmal nachfragen. Was steht denn, zumindest so anteilig, im Mittelpunkt? Geld zu verdienen mit den Angriffen, so wie wir das bei den Ransomware-Attacks immer mal wieder hören, dass da Lösegeld bezahlt wird und dann kriege ich meine Daten wieder? Oder geht es darum, Geschäftsgeheimnisse zu erbeuten, die ich dann, sei es als Staat oder als Unternehmen, selber verwende, indem ich eben Konkurrenzprodukte herstelle, mir Forschungs- und Entwicklungsaufwände erspare, sowas. Also was steht im Mittelpunkt? Oder sind es vielleicht eher so politische Themen, dass man auf besondere Dinge aufmerksam machen will, Klima, Frieden, die Unternehmen, die Aktivisten versuchen, nach vorne zu spielen auf der Agenda?
Also das muss man schon differenzieren, das wird Esther auch gleich nochmal darauf eingehen. Wir haben ja einmal gezielte Angriffe, die dann auch mit viel Zeit, viel Ressourcen einhergehen, was auch bedeutet, dass dort auch eine Menge krimineller Energie steckt, aber auch eben quasi ein gezielter Angriff vorbereitet wird. Und das bedeutet schon, dass man dort bestimmte Ziele verfolgt, zum Beispiel dann Informationen abzugreifen, auch vielleicht den Konkurrenten zu stören und auch ihm Schaden zuzufügen. Aber das sind wirklich ganz konkrete Ziele und die sind sehr schwierig auch zu verhindern, weil eben die Akteure sich intensiv mit diesem Ziel auseinandersetzen. Was aber das größere Problem ist, sind diese sogenannten Collateral Damages. Also, dass man durch Schwachstellen in Systemen, die weit verbreitet sind, Hunderte, wenn nicht Tausende Akteure trifft. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man auch angehen sollte. Man kann diese gezielten Angriffe sehr schwierig unterbinden, aber eben diese massiven Angriffe, die Schwachstellen ausnutzen, das schon eher. Und da sind die Faktoren ganz klar, da geht es eher darum, Ransom zu verbreiten, durch diese Systeme zu sperren und dann quasi ein Lösegeld zu fordern. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich meine Erkenntnis, so dass das größere Problem ist für die Fabrik der Zukunft, weil das eben leichter zu verhindern ist als wirklich die Targeted Attacks. Und da sieht man nach wie vor ganz große Schwachstellen.
Esther, kannst du das nochmal genauer sagen mit dem gezielt oder Beifang? Was steht da im Mittelpunkt?
Genau, also was Alex ja gerade schon angesprochen hat, ist, dass wir uns halt nicht nur angeguckt haben, genau, was ist denn eigentlich ein Cyberangriff auf eine Lieferkette, sondern wir haben das nochmal gezielt unterteilt in einmal diese gezielten oder Targeted Attacks, wie wir es genannt haben, und einmal Collateral Damages. Und bei den Targeted Attacks ist es halt im Endeffekt zu gucken, dass, da hat man ein spezifisches Zielunternehmen vor Augen wo es wirklich darum geht, dieses Unternehmen will man entweder Informationen haben oder man will Zugänge zu bestimmten Daten haben. Allerdings ist das Zielunternehmen so gut gesichert, dass man sagt, okay, was ist für uns, sage ich mal, der Eintrittswinkel, um da überhaupt dran zu kommen. Und dann nutzt man halt Zulieferer oder Trusted Third Parties, die halt schon einfach einen Zugang zum Zielnetzwerk haben. Und man sagt halt, weil die im Endeffekt vielleicht einen geringeren Sicherheitsstandards haben als halt das tatsächliche Zielunternehmen, aber so kommt man halt an das Zielnetzwerk, das man eigentlich haben möchte. Und das andere sind halt diese Collateral Damages, also im Endeffekt, man hat nicht unbedingt ein spezifisches Zielunternehmen, sondern es sind einfach Cyberangriffe, die halt die Infrastruktur von Lieferketten, die wir halt heutzutage vorfinden und auch diesen steigenden Grad der Verflechtungen zwischen Unternehmen, um einfach Schadsoftware so weit wie möglich zu verbreiten und halt eine relativ große Anflechtsgriffe, also eine größere Angriffsfläche zu haben, als das sonst vielleicht möglich wäre, wenn man nur ein Unternehmen angreifen würde. Das ist im Endeffekt auch einfach skalierbare Kosten für den Angreifer, dass man sagt, okay, man nutzt einen strategischen Punkt in der Lieferkette, zum Beispiel halt ein Unternehmen wie SolarWinds oder auch wie Kaseya, die eine bestimmte Software für andere Firmen zur Verfügung stellt und nutzt diese Software, um da eine Hintertür einzuspielen, um Ransomware einzuspielen etc.
Also das erklärst du gleich nochmal ein bisschen detaillierter, vielleicht am Beispiel einer oder dieser beiden Fälle, die du hier genannt hast. Aber erstmal die Frage, der Ökonom in mir will ja immer wissen, was kostet das denn alles? Also reden wir hier von der Schadenshöhe bei den Unternehmen wirklich von relevanten Größen oder ist das etwas, was so im IT-Budget untergeht, sag ich mal?
Ja, das war auch eigentlich der Hauptaspekt unserer Untersuchung. Also wir wollten schauen, welchen Effekt gibt es auf den Unternehmenswert? Und da gibt es zwei Vorgehensweisen. Also man kann natürlich die Geschäftsberichte sich anschauen und dort die aufgezählten Kosten im Zusammenhang mit diesem Cybervorfall sich anschauen und dann auch im Vergleich betrachten. Weil natürlich, wenn wir von Collateral Damages sprechen, sind ja viele Unternehmen betroffen. Und dann bei den Ökonometrikern geht man dahin, seit einigen Jahren, seit den 80ern eigentlich, die Event-Study zu benutzen. Also was macht man? Man schaut sich börsennotierte Unternehmen an. Das war nämlich auch eine Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Untersuchung zu machen. Wir haben uns dann 34 Fälle angeschaut und daraus 13 Unternehmen herausdestilliert, die wir untersucht haben. Und wir haben geschaut, welchen Effekt diese Cyberangriffe auf die Börsenkurse haben. Und dabei haben wir uns zwei Zeiträume angeschaut, 100 Tage und 20 Tage vor diesem Event. Und dieser Event ist auch nochmal wichtig zu sehen. An diesem Event-Tag bedeutet nicht, dass der Tag des Angriffes, sondern an diesem Tag wurden die Informationen veröffentlicht. Und da gibt es zwei Arten von Veröffentlichung, dass das Unternehmen selbst aktiv wird und durch Gesetzgebung oder auch durch eine Verpflichtung den Anteilseignern gegenüber diese Informationen zu veröffentlichen oder dass man eben auf dem falschen Fuß erwischt wird und irgendjemand das veröffentlicht, eben weil der diese Informationen im Darknet gefunden hat oder das Unternehmen mehrmals darauf hingewiesen hat und die nicht reagiert haben. Da gab es immer wieder solche Cases. Also, wenn man sich das dann genauer anschaut, sieht man, es gibt eine Reaktion. Wir haben uns zunächst diesen 100-Tages-Zeitraum angeschaut und es gab sehr viele sogenannte Geräusche, also viele andere Ereignisse, die auch eine Rolle spielen könnten und deswegen keine klaren Ergebnisse dort herausgezogen werden konnten. Deswegen haben wir uns nochmal einen kleineren Zeitraum angeschaut, weil da die Wahrscheinlichkeit auch ist, dass andere Effekte nicht so zum Tragen kommen. Und da haben wir in einigen wenigen Fällen eine Signifikanz feststellen können. Allerdings muss man dann auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht so zum Tragen gekommen, dass wir jetzt sagen würden, wir haben ganz klare Ergebnisse, sondern es gibt einen Effekt an der Börse und solche Informationen lassen die Börsianer nicht kalt und die Anteilseigner, aber eben auch nicht so stark, dass man sagen könnte, da ist ein ganz klarer Trend zu erkennen.
Ist das eine Beziehung, die gleich bleibt, also dass man sagen kann, ja, da ist halt das Event, die Veröffentlichung, dass ein Unternehmen angegriffen wurde und dann fällt der Kurs und 20 Tage später geht es wieder nach oben. Und ist dieser Zusammenhang fester oder verändert sich das auch über die Zeit?
Sicherlich spielen mehrere Faktoren dort eine Rolle. Also einmal auch, wie das Unternehmen solche Vorfälle auch handelt. Also es gibt ja auch Unternehmen, die gut vorbereitet sind, die ein Worst-Case-Szenario Plan schon in der Schublade haben und dementsprechend reagieren, die alle sozialen Kanäle bespielen, die das souverän nach außen hin zumindest meistern. Und das alles spielt natürlich eine große Rolle auf dem Börsenkurs. Natürlich haben sich auch die Aktionäre daran gewöhnt. Das mag auch eine Rolle spielen, aber es gibt viele Faktoren, die dann durchaus damit verbunden sein könnten, dass das jetzt nicht mehr so den Stellenwert hat wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo so ein Cyberangriff ja eine Riesensache war und dann auch natürlich hohe Wellen geschlagen hat.
Esther, vielleicht kannst du uns einmal durch so ein Fallbeispiel durchtragen, damit man ein besseres Gefühl für die Art und Weise eines solchen Angriffes bekommt. Und toll wäre natürlich, wenn du auch was zu den Kosten sagen kannst.
Genau, also ich kann es ja einmal am Beispiel von SolarWinds machen. Für alle, die SolarWinds jetzt nicht so genau kennen, das ist eine Firma, die sich auf die Entwicklung von Netzmanagement-Software konzentriert. Also das ist ihr Fokus. Die haben dabei ein Kundenspektrum von vielen Fortune 500-Unternehmen, aber halt auch spezifische US-Behörden. Und was im Beispiel von SolarWinds passiert ist, ist im Endeffekt, die haben eine Orion-Plattform, so nennt die sich. Das ist eine skalierbare Überwachungs- und Verwaltungsplattform für die gesamte IT-Infrastruktur. Also die ist im Endeffekt eigentlich dafür da, zu gucken, läuft alles so, wie es laufen soll, werden Updates regulär eingespielt etc. Und die wird halt von vielen von diesen Unternehmen, die ich gerade genannt habe, benutzt, um im Endeffekt deren Netzwerke zu kontrollieren und zu überwachen. Was passiert ist bei SolarWinds ist im Endeffekt, ist der größte vermutlich Lieferkettenangriff der letzten Jahre und vermutlich auch der nächsten Jahre tatsächlich. Die haben halt eine Hintertür installiert, die dann durch reguläre Software-Updates in die Netzwerke der Kunden gekommen ist. Und durch dieses erstmalige Installieren der Hintertür konnte man dann über nochmal weitere Wege tatsächlich dann auch Zugriff auf die Netzwerke der Kunden haben. Und zwar so weit, dass man tatsächlich eine Admin-Passwort hatte und sich dort relativ unbemerkt bewirken konnte. Im Dezember 2020 hat man das bemerkt tatsächlich. Allerdings gab es erste Tests für Installation der Hintertür tatsächlich schon im September 2019. Und die Vermutung ist, dass es zwar relativ viele auch nicht beabsichtigt betroffene Kunden gab. Also SolarWinds sagt, dass 18.000 ihrer Kunden dieses Update runtergeladen haben, aber dass es doch spezifische Zielunternehmen, Institutionen gab, wo man halt Informationen zugänglich haben wollte. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Kosten, SolarWinds sagt selber, dass sie alleine, also nur SolarWinds, im ersten Quartal von 2021 18 Millionen US-Dollar Kosten hatten. Da sprechen wir aber noch nicht von den Kosten, die alle anderen Unternehmen hatten, um praktisch ein neues Update einzuspielen, um zu gucken, ist das Netzwerk noch sicher, um zu gucken, sind jetzt wirklich alle Spuren von, also praktisch sind alle Zugänge jetzt wieder dicht gemacht worden, etc. Das heißt, wir reden hier nur alleine von dem Kostenpunkt für SolarWinds und das ist jetzt auch nur für das erste Quartal. Das heißt, wir sprechen auch nicht von den Kosten im zweiten Quartal und wie gesagt, für alle anderen Unternehmen, die halt auch damit betroffen waren. Das ist auf jeden Fall erhebliche Kosten, die, wenn wir jetzt von so einem großen Lieferkettenangriff sprechen, die da auf Unternehmen zukommen können.
Genau, das scheint ja also nichts zu sein, dass man aus der Portokasse bezahlt, wenn es passiert ist. Und trotzdem, die Frage, war das Ganze bei euch beiden jetzt, ich sag's mal abwertend, so eine akademische Übung, wo man nachher sagen kann, I'm still confused, but on a higher level? Oder gibt's da etwas, was Unternehmen, IT-Sicherheitsverantwortliche oder vielleicht auch Sicherheitsbehörden aus euren Untersuchungen lernen können, die ihr mit uns teilen wollt?
Ich sag mal so, wir haben jetzt sicherlich keine neuen Forschungsbereiche aufgemacht, und jetzt entdeckt und irgendwelche ganz neuen Erkenntnisse, sondern eher, dass bereits vorhandene Erkenntnisse nochmal verstärkt wurden, beziehungsweise man sagen muss, wir müssen uns einige Sachen näher und genauer anschauen. Und da geht es vor allen Dingen um die Lieferketten und die Schnittstellen, die diese Lieferketten haben. Es gibt schon viele Unternehmen, die darauf achten, dass ihre Lieferanten auch über bestimmte Standards in der IT- und Cybersicherheit verfügen. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Lieferanten ja auch Lieferanten haben. Und diese ganzen Schnittstellen sind häufig einfach unter ferner Liefen. Die werden nicht mit eingezogen in einen holistischen Cybersicherheitsansatz und IT-Sicherheitsansatz. Und das erkennt man immer wieder. Es gibt auch Untersuchungen von verschiedenen Cyberunternehmen, Cybersicherheitsunternehmen, die aufzeigen, dass einige Unternehmen noch nicht mal alle ihre Lieferanten kennen. Die wissen gar nicht, welche Schnittstellen dort geschaffen worden sind. Und das ist ein sehr großes Problem der Vulnerabilität, also dass Schwachstellen im System vorhanden sind. Aber auf der anderen Seite auch natürlich, dass Wettbewerber Zugriff zum Teil haben zum eigenen Netzwerk und man nicht immer weiß, in welchen Räumen die sich überhaupt bewegen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft vermehrt sehen werden. Natürlich hat Corona dazu geführt, dass man sich Gedanken macht über Lieferketten und auch über Unabhängigkeit. Aber man muss sich auch nicht in die Tasche lügen. Wir werden in Zukunft eine viel vernetztere Umgebung haben. Und da spielen Lieferketten einfach eine zentrale Rolle für Eindringlinge. Und das muss man sich in Zukunft wirklich gezielt anschauen.
Esther, was sind für dich die Lessons learned?
Genau, also ich glaube, das, was Alex gerade gesagt hat, dass man, wir werden das in Zukunft auf jeden Fall noch mehr sehen, einfach weil halt die Fabrik der Zukunft noch um einiges vernetzter sein wird, als das, was wir heute schon vorhaben. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, die ich für mich nochmal so sehe, ist tatsächlich, dass man braucht erstens diesen Überblick überhaupt mal über die ganzen Schwachstellen und über die ganzen Schnittstellen. Allerdings, man sollte sich auch wirklich darauf vorbereiten für das Worst-Case-Szenario. Also das heißt, dass es einfach ein Handbuch oder ein Leitfaden in den Unternehmen gibt, was machen wir, wer hat welche Verantwortlichkeiten, was sind technische und betriebliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, wie ist die interne und die externe Kommunikation, wie reagiert man auch auf Zwischenfälle, also wirklich so ein Business-Continuity-Management-Konzept zu haben und einfach schon vorzubereitet zu sein und nicht damit reinzugehen, okay, wir sind zu klein oder uns greift schon keiner an. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was das können Unternehmen nicht mehr machen. Und wir sehen einfach auch die Unternehmen, die solche Konzepte schon vorhanden haben, dass die einfach auch ein bisschen besser und auch vielleicht ein Stück weit resilienter sind, um auf solche Angriffe zu reagieren. Ich denke, ein anderes Ding, was man vielleicht noch sagen kann, dass vielleicht auch bei den Unternehmen langsam ankommen sollte, dass Intransparenz oder auch zu sagen, oh, wir wurden angegriffen und dann spricht man nicht darüber, das ist aber ein Problem dann im Endeffekt für die ganze Industrie oder für den ganzen Bereich, weil dadurch dann natürlich Schwachstellen auch nicht weiter mitgeteilt werden und die können natürlich dann bei einem anderen auch nochmal zu einem Vorfall führen. Ich denke, ein dritter Punkt vielleicht noch ist, dass Cyberversicherungen eventuell zu einem höheren allgemeinen IT-Schutzniveau beitragen können, wenn halt dann klar ist bei Cyberversicherungen, dass Policen nur dann abgewickelt werden oder abgeschlossen werden, wenn halt die Unternehmen dann auch bereit sind, sich bestimmten Prüfungen unterzuziehen und zu gucken, wie ist dann überhaupt das IT-Schutzniveau von einem Unternehmen und dann gesagt wird von der Versicherung her, okay, ihr müsst auf das Schutzniveau hinkommen, damit wir überhaupt eine Police mit euch abschließen.
Das heißt, man könnte zusammenfassen, Unternehmen müssen sich nicht schämen, wenn sie angegriffen werden, sondern nur, wenn sie sich nicht darauf vorbereitet haben, dass es irgendwann mal passieren kann. Euch beiden vielen Dank für diesen Einblick in eure Arbeit. Und wir sind gespannt, ob das alles auch irgendwann nochmal zum Nachlesen geben wird beim BIX oder anderswo. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat das gefallen und freue mich, wenn Sie bald mal wieder gucken, ob es nicht den nächsten Podcast oder Webcast von uns am BIX gibt. Bis dahin verbleibe ich. Vielen Dank. Okay. Esther Kern. Alexander Santo, mein Name ist Tim Stuchtal. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Sicher das, der BIX-Podcast zur Sicherheitsforschung. Über Feedback und Anmerkungen zu dieser oder allen weiteren Folgen freue ich mich per E-Mail unter info@wix-potsdam.org oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal hier im Stuftal.